Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 22. Episode, in der sich heute alles um Smartphone-Kameras dreht. Denn auch in diesem Jahr haben wir unsere Leser und damit euch Zuhörer darum gebeten, uns im Blindtest dabei zu helfen, die beste Smartphone-Kamera zu wählen. Und auch dieses Jahr hat das verantwortet Nikolas, der uns heute als neue Stimme in diesem Podcast in Berlin gegenüber sitzt. Hallo Nikolas.
Hallo und danke, dass ich dabei sein kann, jetzt das erste Mal.
Wir, das sind, der Esel nennt sich immer zuerst, weil ich dir gegenüber sitze, auch diese Woche Jan und an der langen Leitung Fabian. Hallo Fabian.
Hallo Jan.
Wir widmen diese Folge von CB-Funk diesem Artikel dann doch mal exklusiv, weil wir glauben, dass es eine ganze Menge zu besprechen gibt. Erstmal die Ergebnisse und dann aber auch das Ganze drumherum. Und es gab jede Menge Leserfeedback auch wieder. Der Artikel kommt Jahr für Jahr gut an, triggert aber auch die ein oder andere konstruktive und dann teilweise leider auch nicht ganz konstruktive Kritik und stößt aber auch immer wieder auf viel Lob und Zufriedenheit und Freude unter unseren Lesern und Teilnehmern. Nikolas, Smartphone-Kameras im Blindtest 2023.
Ja.
Vielleicht fangen wir, bevor wir zu den Ergebnissen kommen, damit an zu klären, welche Smartphones dabei gewesen sind und warum. Neun Stück hast
du ausgewählt. Neun Stück insgesamt. Ja, ist richtig. Wie ich sie ausgewählt habe, also ich nehme gerne immer die so eine Handvoll übliche Verdächtige mit rein von den bekannten Herstellern, sei es Google, Apple oder ähnliche, Samsung vielleicht noch. Aber es sollen ja auch nicht nur diese Geräte teilnehmen, sondern auch so ein paar Joker-Smartphones vielleicht oder auch Geräte, die es bislang noch nicht in den Vergleich geschafft haben. Deswegen ist es diesmal geworden, ich gehe einfach mal alphabetisch durch, das Apple iPhone 14 Pro Max, dann zwei Google-Smartphones, nämlich das Pixel 7a, also die günstige Variante, und das Pixel 7 Pro als Google-Flaggschiff. Dann das Huawei P60 Pro, das Motorola Edge 40 Pro, das ist auch das erste Mal, dass Motorola jetzt dabei war. Dann das Poco F5 Pro, das ist die, ich sag mal, günstige oder zweite Marke von Xiaomi. Das Samsung Galaxy S23 Ultra, das Sony Xperia 1 Mark IV, das ist auch das erste Mal, dass jetzt Sony dabei war. Und dann das Xiaomi 13 Pro.
Das ist eine lange Liste, neun Smartphones. In Summe, du hättest gern noch das ein oder andere dabei gehabt, auch wenn du dann nicht mehr gewusst hättest, wo du die dann noch unterbringst. Oder sind das genau die Geräte, die du haben wolltest?
Es sind zum Großteil die Geräte, die ich haben wollte. Mit dem Poco F5 kam tatsächlich ein Gerät rein, das ich nicht von Anfang an geplant hatte. Das lag mir dann irgendwann auf dem Schreibtisch, weil es uns tatsächlich einfach so zugestellt wurde zur Vorstellung. Dann habe ich mir gedacht, okay, das nehme ich auch noch mit in den Vergleich auf. Und was gefehlt hat, ist aktuell sind Geräte von OnePlus und Oppo, die ja beide nicht mehr in Deutschland verkauft werden dürfen, aufgrund der Patentstreitigkeiten mit der Netzsparte von Nokia. Das heißt, an diese Geräte kommt man auch aktuell nicht mehr über die Hersteller bzw. die PR-Agenturen. Und Vivo droht ja ein ähnliches Schicksal in Deutschland und da konnte vom Hersteller jetzt auch kein Gerät mehr zur Verfügung gestellt werden.
Wobei wir bei diesem BKK-Unternehmenskonsortium dann eben auch gesagt haben, gut, wie relevant sind sie noch? Aber es gibt natürlich Anwender, die die Smartphones besitzen, eben auch, weil sie mit ihren Kameras vorrangig beworben werden.
Ja, kann man so sagen. Vor allen Dingen ist ja auch Vivo tatsächlich auch noch verfügbar. Also generell kann man die Geräte noch kaufen und wir haben ja auch ein paar Zuhörer und Leser aus der Schweiz oder Österreich und da sind zum Beispiel die BKK-Geräte auch noch verfügbar. Aber über die deutschen Vertretungen waren die jetzt nicht mehr ranzubekommen.
Ein Gerät hättest du, glaube ich, auch noch ganz gerne reinbekommen, das jetzt nur mit dem, nur in Anführungsstrichen, mit dem Vorgänger vertreten ist, aber dafür trotzdem die Premiere für den Hersteller des Sony Xperia 1.5.
Ja.
Aber das war einfach noch nicht.
Genau, das wurde ja vor kurzem vorgestellt, da haben wir auch einen Artikel zu. Das Xperia 1 Mark V ist ja das brandneue Gerät, auch wieder mit einem neuen Kamerasensor. Das habe ich natürlich auch angefragt beim Hersteller, aber da sind generell noch keine Testgeräte verfügbar gewesen. Und deshalb mussten wir jetzt nochmal auf das 1.4 zurückgreifen.
Kommen wir mal zu dem Prozedere. Du hast jetzt ja nicht die neuen Smartphones auf eine Liste geschrieben und unsere Leser abstimmen lassen, von welchem wohl die Fotos am besten sein mögen, sondern alle Jahre wieder nimmst du dir dann in diesem Fall neun Smartphones auf eine Tages- und eine Nachttour durch die Innenstadt von Berlin.
Ja.
Hast gewisse Lokalitäten im Blick. Ich habe das ein oder andere Motiv auch wieder gefunden. Wir haben dieses Museumsinselmotiv, dann diese Graffiti-Krake.
Ja.
Ich glaube, am Hackeschen Markt in Berlin. Also alle Bilder sind im Zentrum von Berlin entstanden. Was war da deine Herangehensweise? 15 Motive insgesamt. Du hättest ja auch mehr machen können, weniger. Lass uns da vielleicht nochmal in deinen Gedankengang blicken.
Also 9 Smartphones mit 15 Motiven führen ja, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, zu 135 Motiven. Das heißt, man muss ja jetzt da schon für 135 Aufnahmen Stimmen abgeben. Mehr Fotos bedeutet dann halt auch immer gleich mal 9. Also mit jedem neuen Gerät kommen nochmal dann 15 Fotos dazu, beziehungsweise mit jedem Motiv nochmal 9. In dem Fall ist die Fotoauswahl so erfolgt, dass ich eine Mischung aus, ich sag jetzt mal, Naturfotos, so ein bisschen Touristenfotos und bekannte Gebäude und unterschiedliche Strukturen und Farben, dass man so ein bisschen breit einfach abdeckt, was vielleicht ein durchschnittlicher Anwender mit seinem Smartphone so fotografieren würde. Tags wie nachts. Und in dem Fall, glaube ich, die Auswahl deckt das ganz gut ab. Ich kann aber absolut verstehen, wenn vielleicht der ein oder andere Leser auch sagt, dass er gerne noch Motiv XYZ auch noch dabei gehabt hätte.
Vielleicht, die sind jetzt wieder gar nicht mit von der Partie, ne?
Ja, also Porträts, also ich kann natürlich nicht x-beliebige Personen fotografieren und die ins Internet stellen und 100.000-fach, 10.000-fach sich online betrachten lassen. Und also Tiere geht vielleicht noch, aber die halten natürlich auch nicht still. Aber was man da vielleicht mal für die Zukunft machen könnte, ist, dass man natürlich hier aus der Redaktion sich jemanden nimmt und den dann im Büro fotografiert unter gleichen Lichtbedingungen. Draußen muss man ja auch immer so ein bisschen beachten, wie gerade die Sonne steht, ob eine Wolke vor der Sonne sich gerade befindet. Das sind ja sowieso auch Sachen, die man für die restlichen Fotos auch schon beachten muss. Aber ja, Porträtaufnahmen sind definitiv was in dem nächsten Blindtest mit rein soll.
Genau, weil du hast jetzt schon ein wichtiges Stichwort in den Mund genommen, Limitierungen. Wir haben die Ausschreibung oder die Umfragen zu den 15 Motiven ja in der vergangenen Woche online gestellt. Da gab es eine ganze Menge Kommentare, wie gesagt, viel Positives. Mhm. Natürlich auch Kritik an der Auswahl, aber auch ganz grundsätzlich an der Fragestellung, was ist die beste Smartphone-Kamera auf Basis dieser von dir getroffenen Motive?
Ja.
Wir hatten da auch natürlich die Punkte, die immer kommen. Das müsste ja jeder auf einem kalibrierten Monitor betrachten. Oder niemand weiß ja wirklich, der nicht in dem Moment dann auch an diesem Ort gewesen ist und sich gemerkt hat, wie es wirklich aussah, wie es denn wirklich aussah. Die Motive sind nicht die richtigen. Du hast ja auch ein oder zwei Motive, ich glaube ein Motiv im Berliner Hauptbahnhof aufgenommen, weil man natürlich auch einen schönen den Dynamikumfang da wieder testen kann mit den verschiedenen Ebenen und oben das Glasdach, wo es hell ist und unten Hauptbahnhof tief, wo es sehr dunkel ist. Die Leute bleiben natürlich nicht stehen und du brauchst immer eine gewisse Zeit, um halt 9 Smartphones dann nacheinander mit dem möglichst gleichen Bildausschnitt zu testen, aber da muss man auch noch mal sagen, oder die Fotos aufzunehmen, das ist uns natürlich bewusst, aber wir stellen diese Frage, welches ist die beste Smartphone-Kamera halt im Kontext dieses Blindtests?
Ja, also ich kann dazu sagen, dass es schon eine ziemliche Herausforderung ist, 15 Mal mit 9 Geräten sozusagen das gleiche Foto zu schießen, was exakt gleich ausgerichtet ist, sei es an irgendwelchen Gebäudemerkmalen oder an Bäumen oder Personen vielleicht auch. In dem Fall, wenn ich die Fotos schieße, versuche ich schon, immer gleiche Fotos zu schießen. Es gibt natürlich Variablen, die kann ich nicht beeinflussen. Es gibt aber definitiv Sachen, auf die achte ich auch, dass keine sehr großen Unterschiede sind. Wenn jetzt mal eine Bahn durchs Bild fährt, also solange sie nicht komplett vorne durchs Bild fährt, kann es auch sein, dass ich das mal übersehe. Aber im Großen und Ganzen sind das Herausforderungen, die ich schon versuche zu beachten. In dem Fall ist es natürlich nicht so einfach, wenn man ohne Stativ auch arbeitet. Das ist schon eine Herausforderung, mit 9 Geräten durch die Berliner Innenstadt zu ziehen. Vor allen Dingen jetzt, wo es ein bisschen wärmer wird. Ich versuche die dann in allen möglichen Taschen, sei es Umhängetaschen, Hosentaschen und sonstige Taschen unterzubringen. Und man merkt dann schon, dass man irgendwie mit ja, 2 Kilo Smartphones am Körper
und
rumläuft.
Vor allem mit 10.000 Euro Smartphones. Also fühlt man sich bestimmt auch sehr wohl, oder?
Ja, also diese High-End-Geräte liegen ja alle weit über 1.000 Euro. 1.300 Euro ist ja keine Seltenheit mehr für ein High-End-Smartphone heutzutage. Das Ganze mal 9 und dann läuft man dann schön nachts durch den Park und versucht irgendwelche Nachtaufnahmen zu machen und hat dann irgendwie 10.000 Geräte am Mann.
Die einem noch nicht mal gehören.
Die einem noch nicht mal gehören.
Wobei das fast keinen Unterschied macht. Das wäre auch schlimm, wenn sie einem gehören würden, aber.
Also man versucht dann schon etwas unauffällig, sich durch die Stadt zu begeben. Gerade in so einer Stadt wie Berlin, würde ich sagen, ist es auch noch eher zu schaffen, unauffällig zu sein, weil die Leute ja sowieso nur noch auf ihre Smartphones glotzen und nichts anderes mehr zu tun haben.
Der Spinner mit seinen neuen Smartphones.
Der Spinner mit seinen neuen Smartphones am Alexanderplatz, der fällt dann irgendwie nicht besonders auf.
Du hast gerade gesagt, auf dem Stativ, das kommt einfach nicht in Frage, weil du ja eben unter möglichst gleichen Bedingungen von neuen Smartphones das ein und dasselbe Motiv aufnehmen willst. Und wenn du dann anfängst im Stativ die auch noch umzuspannen, sage ich mal, das einfach einen zusätzlichen Zeitaufwand bedeutet. Es kam ja auch schon mal der Vorschlag, und du hast das früher, vor Jahren mal gemacht, da waren es aber, glaube ich, nur 4 Geräte, alle an einer Holzlatte befestigt, um auf jeden Fall immer den gleichen Ausschnitt zu haben. Da hat man aber auch gesehen, dass das natürlich nicht der gleiche Ausschnitt ist, wenn die Smartphones auf einem
Das ist nicht der gleiche Ausschnitt.
Meter aufgereiht sind.
Das ist auch tendenziell jetzt eher für Videoaufnahmen hilfreich gewesen. Aber generell muss man ja schon die Unterschiede in den Objektiven auch beachten, in den Brennweiten. Also man wird auch mit dem Stativ nicht das gleiche Foto schießen können mit allen Geräten, weil bei dem einen Gerät ist die fixe Brennweite länger oder kürzer. Also man ist näher sozusagen am Objekt dran oder halt weiter weg, obwohl man sich mit dem Gerät exakt auf derselben Position befindet. Ja, das sind so die Auswirkungen, die dann doch zu den etwas unterschiedlichen Ergebnissen bei der Bildausgabe dann führen.
Obwohl du mit deinen Füßen probierst, das dann auszugleichen oder mit deinen Armen. Vielleicht noch kurz 2 weitere Limitierungen. Du hast dir nur die Hauptkamera angesehen. Auch da wieder natürlich irgendwie gleiches Argument. Wenn ich jetzt anfange, noch die Zweit- oder Drittkamera zu betrachten, wird der Aufwand immer größer. Und der ein oder andere Leser hat sich ja schon beschwert, dass hat angemerkt, dass für ihn persönlich die Teilnahme nicht in Frage kommt, weil es zu lange dauern wird. Und der zweite Punkt ist, dass du ausschließlich im Automatikmodus aufgenommen hast. Auch das wird immer mal wieder erwähnt, dass natürlich viele dieser Smartphones mittlerweile auch mit der mitgelieferten Kamera-App mir ermöglichen, mannigfaltig Einfluss zu nehmen. Aber ja, das haben wir jetzt eben nicht gemacht. Aber jetzt lass uns mal zu den Ergebnissen kommen.
Im
Titel auf computerbase.de steht ja direkt der Gewinner drin.
Plakativ.
Nikolas, tada, was haben unsere Leser im Blindtest der Smartphone-Kameras 2023 zur besten Smartphone-Kamera gekürt?
Das Google Pixel 7 Pro und damit das zweite Mal in Folge für Google, denn ja auch schon im letzten Jahr hatte ja das Pixel 6 Pro gewonnen, mit einem etwas größeren Abstand als dieses Mal, aber zum zweiten Mal ist es damit Google. Und obwohl das Gerät jetzt nicht teilgenommen hat, muss man natürlich auch sagen, es gilt auch für das Pixel ohne Pro, also das Pixel 7 ohne Pro, weil ja da die Hauptkamera die gleiche ist. Ja, also Pixel 7 Pro bzw. Pixel 7 mit der primären Kamera ist hier der klare Sieger wieder geworden.
Und das ist jetzt keine Überraschung nach dem, was du selber schon mit dem Smartphone an Erfahrung gesammelt hast und was man auch sonst so liest. Insofern kann man jetzt, nachdem wir die ganzen Limitierungen angesprochen, könnte man ja auch das Fazit ziehen, dass das, was unsere Leser auf Basis dieser Motive gewählt haben, nicht ganz so falsch gewesen sein kann. Denn es konnte ja niemand wissen, welches Smartphone hinter welchem Foto steckt. Das kann man vielleicht auch noch erwähnen. Weil nicht
das war alles anonymisiert, ja.
Genau, das hatten keine EXIF-Daten mehr, die Datei.
Die waren alle weg, ja.
Und du hast auch, damit jemand, der vielleicht eine Ahnung hat, dann nicht fröhlich über alle 15 Motive immer gleich abstimmen kann, siehst du auch immer zu, dass Motiv 1, die Reihenfolge, wie sie präsentiert wird, eine andere ist als
in Motiv 2. Also auch die Reihenfolge in den Abstimmungen war jedes Mal wild durcheinander gewürfelt.
Was mir auch aufgefallen ist, die sind hier auch alle im exakt gleichen Seitenverhältnis, die Bilder. Ist das bei den Smartphones so, dass sie tatsächlich alle das gleiche Seitenverhältnis raushauen oder musstest du da auch noch händisch ran?
Die nutzen alle 4:3. Okay. Nee, die nutzen alle 4:3.
Das Google Pixel 7 Pro ist also der Gewinner in diesem Blindtest 2023. Ja. Aber vielleicht gehen wir noch mal vom Platz 1 bis 9 die ganze Liste runter.
Und gerne.
Du könntest noch mal sagen, was dich vielleicht überrascht hat oder auch nicht.
Natürlich.
Positiv wie negativ.
Also gewonnen, wie gesagt, das Pixel 7 Pro mit in dem Fall jetzt 18,46% aller Stimmen, um genau zu sein. Das sind 2241 Stimmen gewesen. In dem Fall haben teilgenommen, also beziehungsweise abgegeben wurden knapp über 12.000 Stimmen über alle Motive hinweg. Pro Motiv haben wir die Zahlen auch nochmal vorliegen. Die nehmen nach hinten hin etwas ab, die Zahlen. Das ist auch insofern nachvollziehbar, als dass, glaube ich, die Motivation nach hinten im Artikel hin etwas abnimmt, für alle Motive abzustimmen. Also wir haben am Anfang für das Motiv 1 knapp 1200 Stimmen bekommen und dann noch über 1000 und dann im Bereich von 900 und ganz zum Schluss waren es noch so knapp 800. Und daran sieht man einfach, dass so die Lust, für jedes Foto abzustimmen, nach hinten hin etwas abnimmt. Das ist aber ein Trend, den wir in allen diesen Blindtests in den vergangenen Jahren immer wieder beobachtet haben.
Und wir haben ja letztendlich auch nichts dagegen, weil das ja tendenziell eher zeigt, dass wirklich dann auch nur die auch noch Motiv 13, 14 und 15 abgestimmt haben, die sich auch noch die noch Zeit und Lust dafür gehabt haben. Ich hätte vielleicht eher Bedenken, wenn das von vorne bis hinten gleich ist, dass ein großer Anteil an Nutzern dabei ist, die sagen, okay, kommen die letzten fünf.
Ja.
Da mache ich jetzt meine
Stimme. Also wir haben ja zum Glück die Option auch noch der Enthaltung. Also wenn jetzt jemand nicht mehr teilnehmen möchte und einfach nur die Ergebnisse sehen möchte, kann er sich auch enthalten. Und diese Enthaltungsstimme, sage ich jetzt mal, die fließt auch nicht mit in das Ergebnis ein.
Was ich auch noch ganz interessant finde, und jetzt sind wir immer noch beim Gewinner, und dann kommen wir auch gleich zum zweiten Platz, ist, dass das Google Pixel 7 Pro hat nicht nur die meisten, das ist das beste Motiv, Stimmen bekommen, sondern hat auch die meisten ersten und zweiten Plätze gesammelt. Ja. Da hatten wir vor ein paar Jahren mal auch die große Diskussion bei der Auswertung, weiß ich noch, in der Community, wo wir, glaube ich, nur auf die Platzierungen geguckt hatten und dann im Endeffekt wirklich nicht darauf geachtet hatten, dass aber ein anderes Smartphone letztendlich mehr Nutzer überzeugt hatte, nur teilweise in Motiven, wo dann in dem Fall noch eins besser lag.
Ja.
Aber in dem Fall ist das Google Pixel 7 Pro sowohl was die Anzahl der Stimmen als auch die Platzierungen anbelangt, nämlich mit 4 ersten und 4 zweiten Plätzen und dann auch noch 3 dritten Plätzen und 2 vierten Plätzen. Es war, es hat klar diesen Vergleich
gewonnen. Ja, also es hat in absolut abgegebenen Stimmen hat es gewonnen und es hat aber auch in 8 Fällen den ersten oder zweiten Platz und damit in mehr als 50% der Aufnahmen den ersten oder zweiten Platz immer belegt. Ja. Also das Ergebnis ist schon ziemlich eindeutig und Huawei ist Platz 2 geworden mit dem P60 Pro und hat sich dieses Ergebnis dann über die Nachtaufnahmen erst aber geholt. Also bei den Tagaufnahmen liegt das Pixel 7a, also das günstige Google-Smartphone, tatsächlich noch vor dem Huawei. Und es verliert dann ein bisschen an Boden, nicht extrem viel, aber es verliert tatsächlich ein bisschen an Boden gegenüber den Nachtaufnahmen, wo dann Huawei am günstigen Pixel vorbeizieht. Deswegen ist das Pixel 7a jetzt hier auf dem dritten Platz. Aber man muss sagen, dass im Vergleich zum Pixel 7 Pro ist es natürlich schon ein signifikanter Preisunterschied. Zum normalen Pixel 7, also die Non-Pro-Variante, ist der Unterschied nicht ganz so groß. Aber ich würde schon sagen, das Pixel 7a ist sozusagen der günstige Geheimtipp für eine wirklich sehr gute Smartphone-Kamera. Also es hat sich nämlich auch 3-mal den ersten Platz geholt und noch den zweiten Platz noch 2-mal.
Ja, und 4-mal den dritten Platz, ne?
4-mal also den dritten Platz. Es
ist weit vorne mit dabei auch.
Es ist weit vorne mit dabei, vor allen Dingen für den Preis. Und es hat nicht die gleiche Hardware verbaut wie das Pixel 7 Pro. Aber Google bekanntlich holt ja auch sehr viel über die Software dann raus und das ist ihnen auch da wirklich sehr gut gelungen. Es ist das günstigste Smartphone von den neuen getesteten und trotzdem landet es so weit vorne im Vergleich.
Ja, und wenn wir dann zum vierten Platz gehen, dann landen wir bei einem Hersteller, der über die Software sehr viel kaputt macht, meiner Meinung nach. Wir haben hier das iPhone 14 Pro Max.
Das ist auf dem vierten Platz gelandet. Und dann auch schon mit einem ziemlich großen Abstand zum dritten Platz. Von den abgegebenen Stimmen her würde ich sagen, es gehört schon immer noch zu den besseren Geräten. Aber mittlerweile spreizt sich die Schere da doch schon ziemlich. Denn das hat dann nur noch 10% aller Stimmen insgesamt bekommen. Und liegt damit 8,5 Prozentpunkte hinter dem Sieger, 1000 Stimmen etwa hinter dem Sieger. Und dann auch doch 50% weniger Stimmen als Platz 3. Du kannst ja gerne mal sagen, Fabian, warum es aus deiner Sicht so ein bisschen über Software die Bilder kaputt macht. Und dann kann ich ja nochmal meinen Teil dazu geben.
Nee, also tatsächlich finde ich es ja erschreckend. es ist ja wahrscheinlich das teuerste Smartphone in diesem ganzen Rennen, oder?
Also vor allen Dingen ist es halt das teuerste Smartphone, weil es die 1-Terabyte-Version ist und die kostet halt irgendwie, glaube ich, über 2.000 Euro. Aber auch im Basismodell wäre es, glaube ich, auch eins der teuersten Geräte.
Da finde ich es halt wirklich eine Schande, wie sehr Apple die eigenen Bilder mit einer Nachschärfung malträtiert. Ich kenne das von meinem iPhone schon, das ist jetzt ein 12er, beziehungsweise ein 12 Pro. Aber es geht ja über das 13 und das 14 hat das Problem immer noch. Die Bilder werden einfach unweigerlich, wenn man sie mit der normalen Kamera-App macht, extrem aufgeschärft, in bestimmten Bereichen dann auch aufgehellt, die Kontraste werden angegangen und im Endeffekt wirkt das Bild dann irgendwie auch ausgewaschen, weil es einfach so weiß ist und also da geht irgendwie, finde ich, komplett die Lebendigkeit raus, die Farbe geht raus und es wirkt so unnatürlich einfach und ja, dieser Sachverhalt, der trägt dann jetzt halt eben auch hier im Ergebnis Rechnung und ich finde es immer relativ amüsant, wenn man ein Bild macht mit so einem iPhone, einem aktuellen iPhone, man hat ja dann die Option, diese Live-Foto-Geschichte zu nutzen, wo so ein paar Sekunden vor und nach der Aufnahme eines Fotos noch als Video festgehalten werden. Und wenn man dann durch die Galerie swiped, dann werden die Fotos ja, wenn man sie reinswiped, immer so ganz kurz als Video gezeigt, bevor man dann halt eben beim Moment der Aufnahme ist.
Ja.
Und dann sehen sie zuerst ganz gut aus, weil die Videoaufnahme, das kann das iPhone ja. Und dann sehen sie plötzlich ganz, ganz schlecht aus, wenn dann das finale Bild angezeigt wird, weil es einfach nur viel zu scharf dargestellt wird.
Also ich benutze den Live-Fotografie-Modus ja nicht auf dem iPhone. Deswegen sehe ich nicht so diesen krassen Unterschied zu dem davor animierten Teil, sondern ich habe das Ergebnis gleich dann sichtbar. Deswegen sehe ich nicht den für den einen oder anderen Nutzer sichtbaren Abfall an Qualität dann.
Ja, Abfall trifft es ganz kaum.
Ja, also den Niedergang der Qualität sozusagen. Direkt in den Müll schmeißen würde ich die Fotos damit nicht, aber ich kann es definitiv nachvollziehen und wie ja auch die Ergebnisse hier zeigen, hinkt das iPhone ja schon hinterher. Also man muss ja schon auch sehen, dass sich das bei den 10 Tageslichtaufnahmen kein einziges Mal einen Sieg geholt hat.
Ja.
Und nur ein einziges Mal bei einem Nachtfoto.
Wobei ich bei diesem einen Nachtfoto, das ist jetzt hier das Rote Rathaus, auch da hat man ja diesen Aspekt, dass es einfach overschabend ist. Ne?
Hat aber anscheinend vielen Leuten trotzdem gefallen.
Vielleicht haken wir hier auch noch mal kurz ein. Red, glaube ich, jedes Jahr, wenn Nikolas diesen Blindtest macht, nehme ich auch teil und erzähle ihm danach immer wieder, woran ich jetzt die Klassifizierung der Bilder festgemacht habe. Und bei mir ist es immer die Ausleuchtung. Mhm. Also ich persönlich, mir ist es dieses Jahr auch extrem schwer gefallen. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber ich orientiere mich im Wesentlichen an der Ausleuchtung. Also sind für Bereiche, wo ich davon ausgehe, dass sie eigentlich sehr dunkel sein sollten, weil sie im Schatten liegen, sind die zu hell? Das mag ich persönlich nicht. Und insbesondere nachts gucke ich mir immer die Lampen oder Leuchtreklamen an und wenn da die Schrift nicht zu erkennen ist oder klar Rauschen, aber das ist heutzutage gar nicht mehr so ein Thema, das Rauschen. Also deswegen klammere ich mich persönlich immer an den Licht- und Schattenaspekten fest. Fabian, bei dir ist es dann, vielleicht weil du irgendwann angefangen hast, darauf zu achten, ist es auch das scharfe Thema, auf das ich jetzt bei diesem einen Motiv der geziegelten Mauer mit der Graffiti-Krake, da ist es auch immer ein Aspekt, den ich seit Jahren da beachte. Aber ansonsten ist es bei mir eben das. Das zeigt natürlich auch, dass es eben wirklich da wieder ist. Es ging halt um den subjektiven Eindruck.
Wir wissen ja aus ähnlichen Vergleichen oder ähnlichen Experimenten auch anderer Medien, dass Leser häufig dazu tendieren, dass das hellere und das farblich gesättigtere Bild als das bessere anzusehen.
Ja.
Und das sind natürlich nicht unbedingt die Kriterien, die man da als ambitionierter, professioneller Fotograf an ein Bild hätte, die man da anlegen würde.
Ja, aber darauf lass uns gleich nochmal zu sprechen kommen. Lass uns jetzt nochmal auf den 5. Platz kommen, der dann doch schon mit, das war ein knappes Rennen. Ne?
Also Xiaomi 13 Pro ist auf dem 5. Platz gelandet und es hätte aber auch der 4. werden können, wenn Xiaomi bei den Tageslichtaufnahmen nur einen Hauch besser, also 5 Stimmen und es oder 4 Stimmen und es wäre Parität, 5 Stimmen und es wäre vorbeigezogen. Xiaomi hat tatsächlich die meisten Bewertungen oder Stimmen bekommen in den Nachtaufnahmen. Es hat nie das beste Bild geschossen bei Nacht, aber es hat immer sehr viele Stimmen gesammelt und damit bei Nacht die meisten Stimmen sich geholt und hat es tatsächlich dann über die Tageslichtaufnahmen verloren. Und
ja, verloren ist, also es ist eigentlich ein Gleichstand, oder?
Ja, also ja. Ich meine, unterm Strich ist es der Platz 5 geworden.
Das war halt eine knappe
Kiste. Wie viel günstiger ist das als das iPhone 14 Pro Max?
Also das 13 Pro ist nicht günstiger in der Basisversion. Okay. Das ist auch ein Handy, was, ich muss nochmal nachschlagen, bei, ich glaube, 1200 oder 1300 Euro liegt.
Es hat auch ein anderes Ökosystem.
Ja, ich dachte, ich kann jetzt hier einen sarkastischen Kommentar drücken, weil das iPhone bestimmt doppelt so teuer ist. Aber nein, anscheinend wurde ich da eines Besseren belehrt.
Nein, nicht bei diesem Gerät.
Ja, also ich kann ja nochmal kurz auf die Preise eingehen. Ich habe sie jetzt nicht alle im Kopf, aber Apple, Huawei, Samsung, Sony und Xiaomi sind alles Geräte über 1000 Euro. Poco liegt bei, ich glaube, um die 600. Das Pixel 7a bei rund 500. Das Pixel 7 Pro, ich glaube, bei um die 700 bis 750. Und bei Motorola muss man auch mit 900, glaube ich, etwa rechnen. Also es sind schon alles Oberklasse-Geräte.
Ja, wenn ich richtig aufgepasst habe, fehlen uns aber noch zwei über 1000 Euro Smartphones. Und wir sind ja jetzt schon beim 5. Platz gewesen. Da kommt nämlich dann auf dem 6. Platz dann endlich mal das Samsung Galaxy S23 Ultra. Und ich habe heute Morgen schon die Kommentare durchgelesen. Viele haben das natürlich so erwartet. Andere sind wiederum dann doch überrascht.
Also ich bin nicht überrascht. Ich bin aber etwas schockiert sozusagen, trotzdem immer wieder, oder ich finde es immer wieder erschreckend. Samsung brüstet sich ja schon sehr stark damit, auch in der Werbung, die man so sieht an Plakaten, Bushaltestellen, wie gut die Kamera sein soll und wie gut sie dann tatsächlich empfunden wird, wenn man mal 8 andere Geräte im Vergleich daneben stellt. Und da fällt dann Samsung doch stark zurück. Im Einzeltest vom Galaxy S23 Ultra war uns ja schon aufgefallen, dass es bei den Farben ziemlich stark verfälscht und nicht nur übertreibt, was ja früher mal ein Problem war, dass aus einem normalen Rot ein Knallrot wurde, sondern hier hatten wir das Problem, dass dann teilweise in andere Farbbereiche abgedriftet wurde. Bei solchen Sachen wie Schärfe oder Weißabgleich kann man eigentlich bei Samsung nicht meckern, aber die HDR-Automatik arbeitet bei anderen Herstellern besser und die Farben, glaube ich, vor allem haben auch bei dem Gerät jetzt weniger Leuten gefallen.
HDR-Automatik, vielleicht für den, der das nicht direkt einordnen kann, ist insbesondere, also diese High Dynamic Range Automatik, die halt probiert, unterschiedliche Ausleuchtung, also Licht und Schatten auf einem Foto.
Kein Smartphone heutzutage schießt ja mehr nur ein Foto und speichert das dann, sondern alle schießen mehrere Frames, die dann zusammengeführt werden und dann auch noch segmentiert werden und einzeln nachbearbeitet werden in unterschiedlichen Subbereichen des einzelnen Frames wiederum dann auch noch mal bearbeitet werden. Durch die Automatik, durch AI-Unterstützung oder auch durch fixe Algorithmen im Gerät. Das kriegt vor allem halt Google sehr gut hin. Also das ist die Paradedisziplin von Google, ist der Automatikmodus beziehungsweise die dort integrierte HDR-Automatik. Und ja, bei Samsung mit dem 6. Platz für so ein teures Gerät. Und Samsung ist ja auch aktuell auf dem Smartphone-Markt auf Platz 1. Also die Geräte verkaufen sich wie geschnitten Brot und werden auch eigentlich immer sehr gut gelobt, aber hier fällt das Gerät halt einfach stark zurück.
Ja.
Und das war schon beim letzten Mal so, als wir das S22 Ultra im Vergleich hatten.
Ja.
Da hat es auch keine Chance gehabt gegen die anderen Geräte.
Du hast vorhin im Vorgespräch hast du schon gesagt, das ist halt, und glaube ich, gerade klang es auch schon mal an, die Fotos sind ja trotzdem noch gut, aber sie haben halt, wenn man sie dann eben vergleicht mit Fotos von anderen Smartphones im Automatikmodus, haben sie halt sichtbare Schwächen.
Ja.
Und deswegen muss jetzt niemand, der ein S23 Ultra gekauft hat, traurig sein, dass er keine Fotos
macht. Also wer schon eins gekauft hat, muss nicht traurig sein. Wer vielleicht noch vor der Entscheidung steht, sollte vielleicht noch mal nachdenken, wenn primär die Kamera kaufentscheidend ist. Man muss sagen, dass auf den Geräten selbst sehen fast alle Fotos sehr gut aus und auch keines von diesen Geräten, vielleicht mit Ausnahmen, schießt katastrophale Fotos. Das Interessante ist, wenn man dann aber mal die Gelegenheit hat, 9 Smartphones oder die Ergebnisse von 9 Smartphones zu vergleichen, dann sieht man erstmal, wie gut oder wie schlecht ein Gerät wirklich ist. für sich alleine betrachtet sind die meisten Geräte tatsächlich sehr gut. Vor allem, wenn man die Fotos dann auch noch auf den Bildschirmen von den Geräten betrachtet, ja, die ja dann auch noch abgestimmt sind auf die Kamera und ein aktuelles OLED-Display mit unfassbarem Dynamikumfang, Farbabdeckung und Helligkeit von einem Handy ist ja praktisch jedem Desktop-Monitor oder Notebook-Display und oder Fernseher überlegen. Also in Handys haben wir eigentlich am Markt die besten Displays, die es heutzutage gibt. Dann ist auch noch das Ökosystem quasi geschlossen, weil man betrachtet das Bild auf dem Gerät, mit dem man es geschossen hat. Und da sieht meistens alles super aus. Aber wenn man es dann auf einem anderen Monitor mit 8 konkurrierenden Fotos mal dieses eine Bild vergleicht, da tun sich dann wirklich erstmal die Unterschiede auf.
Also wer wie ich einmal jährlich zur Vorweihnachtszeit zusammen mit seinen Kindern für die Großeltern Fotokalender des Jahres macht und da nicht nur DSLR-Aufnahmen von bestimmten Events zu Rate zieht oder mit berücksichtigt, der sollte sich für diese Fotos dann eben, wenn das Smartphone grundsätzlich dafür gekauft werden soll, eben nicht das S23 Ultra kaufen.
Ja, also Samsung, muss man schon sagen, hat eine sehr flexible Kamera. Ich meine, die haben ja 4 Kameras mit primärem Weitwinkel, Ultraweitwinkel, 2 verschiedene Teleobjektive mit unterschiedlichen Brennweiten. Samsung bietet einem da halt sehr viel Flexibilität, aber hier haben wir jetzt erstmal nur die primäre Kamera verglichen. Und das Samsung ist auch insgesamt als Smartphone betrachtet jetzt natürlich ein gutes Gerät, aber mit Fokus auf die Kamera ist es jetzt halt hier eher im hinteren Feld vertreten.
Fabian, möchtest du auf Platz 7 springen? Das ist der erste Testkandidat, der unter 1000 Stimmen gesammelt hat.
Motorola Edge 40 Pro. Ich bin tatsächlich immer wieder überrascht, wenn ich höre, dass Motorola noch Smartphones herstellt. Ich erinnere mich daran, dass meine Oma ein Klapphandy von denen hatte. Nikolas, erhelle uns.
Ja, ist ja eine Marke, die seit vielen Jahren zum Lenovo-Konzern gehört und zuletzt wieder den Fokus ein bisschen Richtung Oberklasse-High-End verschoben hat. Also Motorola war ja vor allen Dingen für die Moto G-Serie sehr bekannt und auch sehr beliebt. Jetzt haben sie wieder ein bisschen Lust daran bekommen,
in höhere Margen einzufahren.
Ja, vielleicht höhere Margen, aber auch vielleicht sich von der Marke her ein bisschen anders zu profilieren. Und das Edge 40 Pro ist ja das in Deutschland aktuell verfügbare Flaggschiff des Herstellers. Und da wollen sie auch mit der Kamera natürlich punkten. Also ein Flaggschiff-Smartphone muss mit allem punkten, aber halt vor allem auch mit der Kamera. Ist ihnen jetzt hier, muss ich eingestehen, nicht ganz gelungen. Wobei sie auch zweimal den ersten Platz belegt haben bei 2 Nachtaufnahmen. Ja. Aber bei den Tagaufnahmen sind sie hoffnungslos zurückgefallen. Und abgesehen von den 2 Nachtfotos waren die anderen Ergebnisse jetzt auch nicht berauschend.
Mhm. Platz 8 sind noch mal über 100 Stimmen weniger, 200 Stimmen
200,
fast weniger, ist dann das Poco F5 Pro.
Ja, das ist auch das aktuelle Flaggschiff von Poco. Und für ein Poco-Smartphone mit, ich glaube, knapp 600 Euro, ja auch nicht gerade günstig. Poco hatte man ja auch mal so, wie vielleicht ganz früher Xiaomi, als Handymarke im Bereich vielleicht 300 Euro. Das haben sie ja mit der M-Serie auch weiterhin im Angebot. Sie hatten uns vor ein paar Wochen tatsächlich ungefragt das F5 Pro und das normale F5 zukommen lassen. Und ich dachte mir, okay, warum dann nicht mit in den Vergleich aufnehmen? Mal gucken, was das aktuell beste Gerät von Poco so kann. Auch noch mal vielleicht im Vergleich zu Xiaomi, weil im Endeffekt ist Poco eine Xiaomi-Marke. Ja. Und man sieht ja schon, dass zum Xiaomi 500 Stimmen fehlen. Also man sollte dann vielleicht innerhalb dieses Konzerns dann doch eher zu Xiaomi greifen.
Ja, aber das Poco F5 Pro hat ja noch so eine Art Achtungserfolg erzielt. Und das ist wieder die Frage an dich. Ist es die Überraschung im Test? Denn der letzte Platz geht an Sony mit dem
Xperia. Also die Überraschung für Poco ist, dass es nicht letzter geworden ist, meinst du?
Noch ebenso aktuelle Flaggschiff von Sony geschlagen
hat. Ja, also Sony ist tatsächlich die große Enttäuschung. Es hat mich jetzt allerdings auch nicht wirklich überrascht, weil Sony ja schon quasi seit immer nachgesagt wird, zwar sehr gute Kamerasensoren liefern oder produzieren und liefern zu können, sei es für Smartphones oder für Vollformatkameras, aber selbst daraus überhaupt nichts ziehen zu können. Also Und das hat sich hier jetzt leider bestätigt. Also es ist halt mit Abstand letzter geworden und es hat auch 7-mal den allerletzten Platz belegt und dann auch noch on top 4-mal den vorletzten. Also 11 von 15 Aufnahmen sind ganz hinten im Feld.
Ja, aber einen ersten Platz.
Einen ersten Platz.
Ist das vielleicht nicht so eine Geschichte, wo man sagen muss, okay, bei so einem Smartphone mit so einer Kamerakonzeption, da muss man halt einfach manuell vorgehen und kann sich nicht auf den Automatikmodus verlassen?
Könnte man machen, aber es wäre in dem Fall ja auch nicht fair für die anderen.
Ja, klar, also das will ich jetzt nicht sagen, aber im Sinne von, könnte man da nicht dann wesentlich mehr rausholen als bei den anderen Geräten, wenn man da manuell vorgehen würde? Also ist das Potenzial da nicht größer?
Ja, man hat zumindest mehr Optionen. Ob das dann zu mehr führt, will ich jetzt nicht unbedingt bestätigen. Man hat ja bei den Sony-Geräten also einen, ja muss man leider so sagen, katastrophal schlechten Automatikmodus. Der wurde jetzt halt nur mal da genutzt. Das Siegerfoto ist das, was am Futurium-Gebäude in Berlin entstanden ist. Da hat, glaube ich, das Sony einfach die kräftigsten Farben geliefert. Also das Bild sticht schon heraus im Vergleich zu den anderen und war dann irgendwie entscheidend für den Sieg.
Aber das muss man auch sagen, ich habe gerade das Motiv nochmal aufgerufen. Also 18,5% hat da das Sony geholt. Das schlechteste war das Huawei in dem Fall, was ja insgesamt das zweitbestplatzierte Smartphone war. Mit 6,7%. Das ist, die meisten liegen irgendwie um die 10%.
Ja, aber Sony hat definitiv auch eine sehr mächtige manuelle Kamera-App und ich würde das Gerät eher für diejenigen in Betracht ziehen, die dann auch diese Funktion ausnutzen möchten. Es ist kein Gerät, mit dem ich Point and Shoot machen würde.
Ja.
Ich will aber trotzdem jetzt nicht hier garantieren, dass die Ergebnisse dann ja einen irgendwie weghauen von der Qualität, nur weil man jetzt an den manuellen Einstellungen rumgespielt hat.
Ja.
Also man muss ja auch erstens mal wissen, was man da tut. Und dann bieten ja auch viele andere Geräte Möglichkeiten der manuellen Einstellung, sei es durch einen Pro-Modus oder durch Schieberegler im Kamerasucher oder durch einen RAW-Modus. Also es ist ja auch kein exklusives Merkmal von Sony.
Ja.
Man muss halt nur sagen, dass Sony halt exklusiv diesen sehr schlechten Automatikmodus hat.
Ja.
Ich finde, es muss beides gut sein. Also ich will Point and Shoot machen. Du kannst ja bei Sony zum Beispiel auch über den, Sony hat ja als einziges Smartphone auch einen Auslöser-Button im Rahmen vom Gerät und du kannst ja damit auch sofort die Kamera starten, sofort ein Foto schießen und wenn sie schon sowas anbieten, dass ich das Gerät aus der Tasche ziehe und sofort ein Foto machen kann, dann muss das auch gut sein.
Ja.
Dann will ich ja nicht für jede Aufnahme, wenn mein Kind gerade ein Eis isst und sich vollkleckert und lacht und ich will den Moment festhalten, dann will ich ja nicht noch 2 Minuten in den manuellen Einstellungen irgendwie rumfuchteln. Und da finden die anderen Geräte eine bessere Balance zwischen Automatik und professionellem manuellen Modus.
So, jetzt haben wir die Plätze 1 bis 9 besprochen. Gibt es für dich, wir haben vorhin schon mal drüber geredet, Fabian achtet zumindest bei seinem Smartphone von Apple darauf.
Man kann auf nichts anderes achten. Also wenn man dieses Bild sieht, das ist einfach, das springt einem wirklich ins Auge.
Also der Fehler ist ja, dass du kein iPhone 14 Pro gekauft hast.
wie gesagt, achte schon in diesem Blindtest und natürlich nutze ich sonst auch nur das Smartphone, was ich habe und bin mit den Bildern entweder zufrieden oder unzufrieden, bis ich dann am Ende des Jahres diesen Kalender erstelle und dann wieder merke, dass die Bilder irgendwie ausgedruckt, denen fehlt dann irgendwas, weil im Detail dann eben doch zu viel mit dem Computer gearbeitet wurde und nicht mit der Optik. Das ist bei mir aber in diesem Blindtest jetzt eben das Thema HDR gewesen ist. Würdest du sagen, dass es so einen roten Faden gibt, der jetzt das Pixel an die erste und auch an die dritte Stelle und das Huawei an die zweite gestellt hat? Fabian hat ja vorhin nochmal eingeworfen, wir wissen ja schon aus anderen Tests, dass das immer die poppigen Farben sind und die sehr hellen Motive.
Ja.
Trifft das auf die 3 Erstplatzierten zu oder ist es doch nicht so
einfach? Kann ich eingeschränkt schon sagen, dass es zutrifft. Google schafft es, aber finde ich trotzdem, ohne dass das Bild zu unnatürlich wirkt. Google hat sehr, finde ich, sehr plastische Aufnahmen, die ja schon so vielleicht dreidimensional wirken, weil sie es schaffen, Highlights ein bisschen runterzuziehen, dass man dann noch viel erkennt. Zum Beispiel jetzt am Himmel, der ist nicht so blown out, sondern ich sehe noch den blauen Himmel. Und gleichzeitig sind aber auch schattige Bereiche nicht
blown out.
Nicht zu stark aufgehellt, sodass ich einen hellgrauen Schatten habe. Google hält den Bereich etwas auf, um Details im Schatten sichtbar zu machen, ohne den Schatten zu zerstören.
Ja.
Und on top haben sie halt auch noch, finde ich, vielleicht etwas kräftigere Farben, aber nicht unnatürlich gesättigte Farben und übertreiben es auch nicht mit dem Nachschärfen. Also in sehr vielen Bereichen stimmt einfach das Ergebnis und scheint subjektiv wahrgenommen einfach schön auszusehen. Mhm. Und ich glaube, das ist, hat auch schon beim Pixel 6 Pro zum Sieg geführt und führt jetzt auch beim Pixel 7 Pro bzw. beim Pixel 7a. Die Fotos sehen sich oftmals ja bei Google sehr ähnlich, auch mit den günstigeren Geräten. Führt einfach zu den sehr guten Ergebnissen.
Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, was für eine Herausforderung es ist, mit neuen, in der Regel relativ großen und auch schweren Smartphones durch die Berliner Innenstadt zu streifen und in möglichst kurzer Zeit immer das gleiche Motiv einzufangen. Die Herausforderungen beginnen ja eigentlich aber in dem Moment schon, wenn du dir überlegst, auch dieses Jahr wieder so einen Kamera-Blindtest aufzusetzen. Da können wir unseren Lesern ja auch noch mal in dem Punkt einen Blick hinter die Kulissen gewähren.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass du alle neuen Geräte hier liegen hast und die nur darauf warten, genutzt zu werden.
Das sind ja nicht meine eigenen Geräte, sondern das sind Testgeräte der Hersteller. Die haben alle gewisse Leihfristen. Also erstmal muss man die Geräte anfragen, sei es beim Hersteller oder bei einer den Hersteller betreuenden PR-Agentur. Und dann muss man die ja alle möglichst zum selben Zeitpunkt hier haben. Und da die Geräte ja auch alle mit gewissen Leihfristen kommen, manchmal sind es nur 2 Wochen, manchmal sind es 3 oder 4 Wochen. Andere Geräte hat man auch als Referenzgerät immer mal wieder da. Also wir haben einen Pixel und ein iPhone eigentlich immer als Referenzgerät hier in der Redaktion, weil das nun mal die beiden Geräte sind, die die beiden Ökosysteme Android und iOS halt repräsentieren. Und deswegen haben wir die beide immer als Referenzgerät hier. Aber alles andere muss man sich halt schon mühsam, zum Teil mühsam ranholen. Bei dem einen oder anderen Hersteller funktioniert das besser oder schlechter. Die Herausforderung ist halt, 9 Geräte mit sich überschneidenden Leihfristen in der Redaktion zu haben.
Ja, du hast mehrmals die Haare gerauft in der Vorbereitung. Ich erinnere mich, da gab es ein Smartphone, das längst hätte hier sein sollen, aber dann irgendwie doch nicht verschickt worden war. Und bei einem anderen Hersteller hatte, glaube ich, die PR-Agentur gewechselt und da gab es dann nicht wirklich einen Kontakt. Und das hast du dir ja letztendlich dann von einer befreundeten
Redaktion
besorgt.
Ein Gerät, das Sony, kam etwas später als gehofft, hat es aber natürlich noch mit den Test geschafft. Das Xiaomi kam gar nicht und das lief dann über die Kollegen von T3N. Aber so hilft man sich da ein bisschen gegenseitig und hat es dann trotzdem alles unter ein Dach bringen können.
Eine weitere Herausforderung ist dann ja immer zu überlegen, erstmal die Motivfrage haben wir schon geklärt, wie viele Artikel werden es denn nun? Im letzten Jahr hatten wir ihn 2 geteilt, du hattest einmal Tagaufnahmen gemacht und einmal Nachtaufnahmen, wo in Summe dann auch noch mehr Leser ihre Stimmen
gegeben haben. Ja, also man muss leider, also aus meiner Perspektive leider sagen, dass der letzte Test zwar nicht mehr gelesen wurde, aber es wurde mehr interagiert mit den Abstimmungen.
Ja.
Wir hatten im letzten Jahr über 20.000 Stimmen insgesamt und hatten dieses Jahr knapp über 12.000. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir letztes Jahr zweigeteilt gefahren sind, indem man, es waren 11 Tagaufnahmen in einem ersten Abstimmungsartikel und dann nochmal in einem zweiten, etwas kürzeren, waren es 5 Nachtfotos. Und dann kam erst die Auflösung, das wurde dann alles zusammengeführt. Das ist immer wieder was, woraus man dann vielleicht lernt. Man sieht ja schon, dass nach hinten hin die Stimmen sowieso etwas abfallen. Und wenn es dann so viele Aufnahmen sind, jetzt auch noch mit mehr Geräten, dann müsste man vielleicht beim nächsten Mal wieder mit 2 Artikeln das ganze Thema angehen. Wobei man auch da dann gesehen hat, dass im zweiten Artikel, obwohl der dann frisch online ging, trotzdem insgesamt weniger abgestimmt wurde. Also der zweite Artikel oder die in zweiter Charge folgenden Fotos haben es immer schwerer als die am Anfang. Und die am Anfang im Artikel stehen, haben es dann sowieso noch mal einfacher als die weiter hinten. Also so ein Drop-off nach hinten hat man immer. Man lernt aus seinen, nennen wir sie, Fehler.
Ja, wobei wir das Thema ja bei jedem Artikel haben. Also Fabian, auch bei dir mache ich einen Maustest jetzt auf 1 oder 2 Seiten. Da geht's schon los. Trenne ich Ryzen 7000 Benchmarks und Raptor Lake Benchmarks in Anwendungs- und Gaming Benchmarks.
das hat immer alles Vor- und Nachteile, jetzt jeden Tag über 2 Wochen hinweg ein neues Motiv zur Auswahl zu stellen, um den Aufwand so gering wie möglich zu halten.
Man könnte ja auch 15 Artikel online stellen. Genau. Für jedes Motiv ein.
Dann wüssten wir auch und können wir auch selbst in uns selber reinhorchen, dass man vielleicht nach dem 5. Tag dann sagt, ach komm, nee, heute habe ich jetzt keinen Bock mehr, obwohl der Aufwand, der inkrementelle Aufwand ist halt winzig. Deswegen vielen Dank an alle, die teilgenommen haben.
Definitiv, ja.
Über 12.000 Stimmen.
Ist ja schon beachtlich.
Und deswegen das Ergebnis, was rausgekommen ist, überrascht jetzt auch nicht. Insofern, glaube ich, war das dann schon wieder ein ganz valides Vorgehen. Das andere Thema hatten wir vorhin schon kurz, mehr oder weniger Fotos. Da werden wir uns in Zukunft nochmal überlegen oder du dir, ob man nochmal ein Porträtfoto mit reinnimmt. Mhm. In Zukunft ist schon ein ganz gutes Stichwort. Den wird es ja wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr wieder geben oder hast du die Schnauze voll?
Die Schnauze voll habe ich nicht. Der Vorgang des Fotos Schießens ist mühsam und auch immer ein bisschen, ja, kann man schon sagen, ein bisschen nervig. Es ist jetzt nicht mit besonders viel Spaß verbunden, die Fotos aufzunehmen. Aber ich finde dann die Abstimmungsphase, die Reaktionen der Community, das Auswerten und so weiter, das finde ich dann schon immer sehr interessant und auch spaßig. Und ich werde ja dann auch selbst, während ich die Zahlen auswerte, dann immer wieder überrascht und finde es dann immer hochinteressant. Also das Ergebnis ist die Mühe dann doch wert.
Wer noch nicht in dem Artikel war, der kann ja gerne noch mal reingucken. Die Ergebnisse sind wirklich je nach Motiv und Smartphone, sowohl für Tagaufnahmen als auch Nachtaufnahmen, welches Smartphone, welche Stimmen in welchem Motiv bekommen hat, im Detail aufgeschlüsselt worden und jeweils mit der Kennzeichnung, welches Smartphone nun die meisten Stimmen für welches Motiv bekommen hat. Das ist wirklich eine schöne Übersicht, die am Ende dabei rausfällt. Und ich fand es auch wieder super spannend. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, teilnehmen ist auch keine Freude. Ja, also ich habe ja noch kurz vor Toreschluss, um mich dann auch mit dem Ergebnis spiegeln zu können. Denn jeder, der abgestimmt hat, sieht ja jetzt nach Abschluss der Abstimmung, für was er gestimmt hat. Und du hast jetzt ja auch in der Auswertung zu jedem Motiv bei jeder Auswahloption oder Antwortmöglichkeit aufgenommen, welches Smartphone.
Ja, jetzt ist alles offengelegt. Also im Nachhinein kann man jetzt sowohl im Fazitartikel als auch in dem ursprünglichen Abstimmungsartikel sind jetzt auch alle Bilder mit dem Smartphone, das es geschossen hat, benannt. Und auch in den Abstimmungen, also in den Balkendiagrammen, stehen jetzt auch die Geräte dran.
Aber ich finde es immer auch anstrengend, muss ich sagen, dann daran teilzunehmen. Ja. Also deswegen auch nochmal.
Also 135 Fotos sind nicht ohne.
Ja, idealerweise lädt man sie auch noch runter, ne?
Also wir haben, genau, also wir haben ja auch im Artikel dann noch eine ZIP-Datei mit allen Originalaufnahmen. Es werden aber nicht weniger Fotos dadurch, ne? Aber man kann sie dann, ich habe sie schon bei uns in Originalqualität hochgeladen. Das heißt, man kann sie im ZIP dann in Originalqualität auch wieder runterladen. Und ich habe sie auch so in den Artikel eingebunden, dass sie auch schon dort in einer höheren Qualität als unsere Standardqualität angezeigt werden. Aber es ist nicht die volle Qualität, die kriegt man erst durch den Download. Aber ich muss auch ehrlich sein, die Unterschiede sind nicht signifikant. Die sind dann vielleicht auch noch mal in der Auflösung zu sehen, weil man ja dann die native, beziehungsweise die Skalierung ist dann aus.
Ja.
Und aber die JPEG-Kompression ist auf der Website jetzt nicht ausschlaggebend, finde ich, für die wahrgenommene Qualität.
Nee. Ja, das stimmt schon. Ein allerletztes Thema, eine Referenzkamera. Mhm. Haben wir die nächstes Jahr dabei? Das ist
also das Thema hören wir ja auch immer wieder im Forum und ich kann das auch absolut nachvollziehen. Warum habt ihr kein, in Anführungszeichen, Referenzgerät als Vergleich mit dabei? Also ich habe schon mal bei einem Kamerahersteller angefragt, ob wir eine Kamera für diesen Vergleich bekommen können. Das war eine Kamera mit, ich glaube, APS-C-Sensor, also schon was halbwegs Ordentliches und auch in dem Preisbereich von rund 800 bis 1000 Euro, also auch in demselben Preisbereich, wo sich die Smartphones befinden. Und das Gerät haben wir aber nicht bekommen, weil wir keine für Fotografie oder Digitalfotografie spezialisierte Redaktion sind. Und der Hersteller hat dann einfach nicht eingesehen oder erkannt, warum er uns jetzt dieses Leihgerät schicken sollte. Und dann habe ich es auch dann dabei belassen. Ich will nicht sagen, dass es in Zukunft wieder so kommen wird, aber man kann sich definitiv noch mal eine Kamera, also eine richtige Kamera mit reinholen. Aber ich würde das dann nicht als Referenzgerät bezeichnen, weil meiner Meinung nach gibt es keine Referenz, weil auch eine Canon, eine Nikon, eine Sony oder eine Fuji oder sonstige Kamera schießt ja auf ihre Art und Weise im Automatikmodus und selbst im Nicht-Automatikmodus Fotos. Die Bilddaten laufen auch durch einen Sensor, durch einen Bildprozessor und kommen dann in einer gewissen Abstimmung raus auf den Speicher. Es gibt sozusagen kein Referenzbild. Jedes Bild sieht anders aus, aber man kann eine Kamera natürlich mal insofern mit in den Vergleich aufnehmen, um zu sehen, wie würde eine Kamera dieses Foto schießen.
Ja, ich glaube, das Spannende wäre dann, oder für mich würde dann eher in dem Fall wahrscheinlich darauf, genau auf diese Details achten, die man ja doch, wenn man in Smartphone-Fotos reinzoomt, dass man ja sieht, dass eben das nicht eins zu eins das ist, was der Sensor aufgenommen hat, sondern eben da viel dran rumgerechnet wird. Da wäre die Erwartung, dass, was ich jetzt auch die letzten Jahre mit meiner DSLR noch ganz klassisch mit Spiegelreflex erlebt habe, dass ich halt im Detail, wenn auch vielleicht nicht so brillant, und gerade HDR-mäßig wirklich weit zurück hinter den Smartphones, dass ich das sehe, was vorne in die Linse reingegangen ist. Nicht perfekt, aber näherungsweise. Die Frage mit der Referenz ist dann eben auch, wer nimmt dann halt, zum Beispiel, wenn man jetzt auf die ganz teuren Kameras geht, ist das dann noch, wird das diesen Kameras dann gerecht, dann im Automatikmodus Bilder zu machen? Oder ist es dann nicht wirklich eher in Richtung professionelle Fotografie?
Also ich würde jetzt keine 5.000-Euro-Kamera mit in den Vergleich nehmen oder irgendeine Hasselblad mit, sondern wahrscheinlich eher auch im klassischen Consumer-Bereich.
Point-and-Shoot, wie du das damals schon mal überlegt hattest.
Ja. Also auch eine Canon 1D oder sowas ist Overkill für sowas. Und ich glaube auch nicht, dass da ein Automatikmodus das Richtige wäre. Aber so eine RX100 von Sony, eine aktuelle im Bereich von, ich weiß gerade gar nicht, wo die liegen, aber ich schätze mal auch so um die 1300, 1400 Euro, was ja vergleichbar ist mit einem Top-Smartphone. Sowas ist ja eher auch für den Automatikmodus dann gedacht. Und sowas könnte ich mir definitiv vorstellen, mit reinzunehmen. Diese dedizierten Kameras machen definitiv weniger im Bereich Computational Photography. Also man kann schon argumentieren, dass da tendenziell vielleicht eher das bei rauskommt, was übers Objektiv an Informationen reingeflossen ist. Aber dennoch ist es ja kein, aus meiner Sicht, nicht die eine Referenz, an der sich der Rest zu messen hat.
Ich sehe da halt auch das Problem, wenn man diese Kamera jetzt einfach mit den anderen Smartphones in diesen einen Pool reinwerfen würde, dann würde sich eine dedizierte Kamera ja vermutlich einen großen Teil derjenigen Stimmen abholen, die Leser für ein realistisches Bild vergeben haben. Das heißt, vorher vielleicht, ich weiß nicht, welches Smartphone hat die realistischsten Bilder jetzt gehabt. Ich meine, das Pixel war es ja vielleicht nicht unbedingt mit dem krassen HDR, aber.
Nee, würde ich auch nicht sagen.
Ja, aber das Smartphone, das die realistischsten Bilder hatte, das wird dann ja vermutlich eben wesentlich weniger Stimmen bekommen, weil die Leute, die darauf dann achten, vermutlich die richtige Kamera
anbringen. Das verzerrt werden, auf jeden
das
Fall.
Das heißt, haben wir dann ja auch immer noch das Problem, dass wir die Ergebnisse erheblich verfälschen, eventuell.
Für alle Geräte, weil es sichert sich ja automatisch Stimmen, die sonst anders vergeben worden wären.
Und die Fotos sind wahrscheinlich als einzige aus dem Sammelsurium an Fotos, wenn man die Originale runterlädt, gehe ich jetzt aktuell von aus, besser nachvollziehbar oder erkennbar.
Also Pixel-Binning, also ich meine, die Aufnahmen hier haben alle 12 Megapixel, weil das mittlerweile entweder der native Standard ist oder über einen 48-Megapixel-Sensor dann mit 4:1 Pixel-Binning gemacht wird oder bei Samsung mit 200 Megapixeln dann noch stärker runtergebrochen wird. Aber Pixel-Binning bei dedizierten Kameras ist, glaube ich, noch nicht der Standard.
Also halten wir fest, es wird aller Voraussicht nach auch nächstes Jahr einen Smartphone-Kamera-Blindtest geben.
Lohnt sich natürlich immer erst mit einer neuen Charge von Geräten. Wenn jetzt im Spätsommer ein iPhone 15 rauskommt, im Oktober dann ein Pixel 8 und dann im nächsten, also im Frühjahr 24 dann auch das Galaxy S 24 Ultra nenne ich es jetzt mal, dann finde ich, lohnt es sich erst wieder da drauf einzusteigen. Wobei ich mich vielleicht auch beim nächsten Mal nicht nur auf die High-End-Geräte fokussieren möchte, wobei ich das jetzt mit dem Pixel 7a ja auch schon nicht gemacht habe, aber dass man vielleicht noch mal 1-2 wirklich günstige Geräte reinbringt, auch noch unterhalb der 500-Euro-Marke. Aber selbst dann wären wir bei 11 Smartphones und dann kommt eine Kamera dazu, dann ist man bei 12 Geräten.
Und Porträtfotos. Also
plus Porträtfotos. Ja, also
verständlicherweise Abnehmbereitschaft der Teilnehmer. Insofern, ihr hört schon, liebe Zuhörer, mehr ist nicht immer besser. Ja. Wir müssen halt wieder gucken.
Definitiv, ja. Also ich nehme das Community-Feedback immer mit auf, überlege mir, wie ich es sinnvoll umsetzen kann, damit es auch nicht explodiert in der Menge an Fotos beim Aufwand. Wenn ich mir dann noch zusätzlich zu den neuen Smartphones noch eine Kamera um den Hals hängen darf, also es wird nicht angenehmer für mich und es wird auch nicht mehr angenehmer für die Leser zum Abstimmen. Aber ich nehme das Feedback immer gerne mit auf und gucke, was ich daraus machen kann.
Ich fand es heute aber ganz angenehm, dass du in der 22. Episode von CB-Funk dann mal zu Gast warst. Das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, gehe ich mal fest von aus. Fabian, das war heute nicht dein Thema, glaube ich. Ich würde sagen, nächste Woche machen wir es wieder zu deinem Thema. Vielleicht mit Gast, vielleicht ohne, lassen wir uns mal überraschen. Denn wir haben ja diese Woche die Computex in Taiwan. Da haben wir jetzt heute gar nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, da können wir nächste Woche nochmal zurückblicken auf die großen Neuankündigungen oder vielleicht den teuren roten Faden, der sich zumindest für mich da durch viele Neuankündigungen der Messe gezogen hat. Bis dahin, liebe Zuhörer, hoffen wir, dass euch unser Ausflug in den Blindtest der Smartphone-Kameras dieses Jahr gefallen hat. Gebt uns gerne Feedback im Thread zur Notiz zu dieser Episode CB-Funk auf den Plattformen, wo wir verteilt werden. Bis nächste Woche.
Danke und tschüss.
Tschüss.